Ja, also wir haben ja jetzt gerade schon mal ein bisschen darüber gequatscht. Ja, sehr geil. Nadine hält gerade ihren Kaffeebecher ins Bild, wo drauf steht Mom. Das werden wir natürlich gleich auch noch zum Thema machen.
Ordnung trifft, dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung.
Herzlich willkommen zu Folge 63 Ordnung trifft. Zu Gast haben wir heute Nadine Meyer, die Gründerin von The Organized. .de in Hamburg. Nadine ist bei Instagram eine von unseren ganz Großen mit 81.000 Followern. Und ganz zuallererst muss ich jetzt erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit.
Danke.
Heißt du denn jetzt noch Maya?
Nee, heiße ich nicht. Ich habe auch schon gedacht, Mensch, wenn man mich googelt, dann findet man mich mal natürlich immer nur unter Maya. Aber ihr müsst dann demnächst euch umgewöhnen auf den Nachnamen Wissing.
Also dann muss ich jetzt mich korrigieren. Herzlich willkommen bei Ordnung trifft, Folge 63 mit Nadine Wissing, die wir alle kennen. Und Nadine, ja. Da müssen wir uns ein bisschen umgewöhnen, aber das machen wir natürlich gerne. Ich werde mir das jetzt auch mal direkt aufschreiben. Ich bin Svenja Kaste von She, Svenjas Home Edit, SHE. Ich bin auch als Professional Organizer tätig im Raum Friesland-Wilhelmshaven bis Oldenburg-Bremen. Mich gibt es seit 2021 und es ist einfach der geilste Job der Welt. Unser Thema ist ein ordentliches Kaffee-Date. Und ja, Nadine, wie sieht es denn bei dir eigentlich aus zu Hause mit der Ordnung?
Ja, super, super Einstiegsthema. Also bei mir ist auch gerade hier eher so Tee und Matcha angesagt, weil wir ja auch bald ein Babylein erwarten, Anfang Januar. Und somit zum Thema Ordnung bei uns zu Hause bin ich gerade, glaube ich, gut im Nestbautrieb unterwegs. Und da legen wir jetzt gerade ein bisschen los. Gestern wurden da Bücher schon sortiert und ein Schrank vorgestern aufgebaut. Und wir tun hier auf jeden Fall gerade einiges. Thema Ordnung bei mir zu Hause. Ich sage ja immer, ich kann unsere Kunden so gut verstehen, weil ich bin selber ein kleiner Chaot. Also ich selber bin jemand, der kommt nach Hause und schmeißt Dinge erstmal irgendwo hin. Und wenn nicht alles einen festen Platz hätte, würde es auch wirklich irgendwie explodieren. Ich brauche also diese Systeme, damit bei mir diese Klarheit entsteht, weil ich es auch auf der anderen Seite wieder ganz furchtbar finde, wenn Dinge überall rumliegen. Bin aber mehr der Typ. Also ich glaube, ich bin jetzt nicht, das sagen ja Leute auch ganz gerne vom Sternzeichen, bin ich nicht Jungfrau und von natürlicher Art irgendwie sehr, sehr ordentlich, sondern ich bin Schütze und irgendwie sehr, sehr chaotisch und schnell und hier und da, braucht das aber unbedingt. Und darauf achte ich bei mir zu Hause. Also wir sehen zu, dass wir wirklich keine unnötigen Dinge besitzen. Wir hinterfragen relativ oft immer wieder die Gegenstände und mein Mann ist zum Glück genauso. Und wir finden es echt cool, wenig Dinge zu haben und sortieren auch irgendwie regelmäßig ständig aus und stellen Sachen in den Hausflur, damit das jemand anderes mitnimmt und sind da einfach sehr, sehr kritisch mit den Dingen, die bei uns ins Haus überhaupt reinwandern dürfen. Da wir aber vor einem Jahr umgezogen sind hier in die Wohnung, habe ich tatsächlich seitdem noch nicht geschafft, hier jetzt mal ganz finale Systeme zu installieren. Also so, wie es halt auch unseren Kunden geht. Beispiel Küche, habe ich jetzt gesagt, würde ich jetzt gerne auch noch mal, bevor das Kind da ist, angehen. Und dann werde ich da ganz genauso wie bei allen anderen auch einmal alles rausholen, einmal kategorisieren, einmal gucken, wo sind jetzt wirklich die richtigen festen Plätze, weil wir haben auch damals beim Einzug erstmal die Sachen irgendwo reingetan. Und jetzt nach einem Jahr merke ich halt ganz genau, wie soll es denn funktionieren, dass es gut passt? Also zu dem Thema, ich bin da irgendwie auch, glaube ich, ein ganz normaler Mensch, der aber genau versteht, warum braucht man das und warum tut das gut. Aber auch ich muss mir Zeit dafür blocken, das dann zu machen. Und das ist im Grunde auch schon die Begründung, warum ja viele Leute darauf echt gerne zugreifen, weil man selber ganz oft gar nicht schafft oder man selber manchmal so eine Bindung zu den Sachen hat, dass es echt besser ist, manchmal irgendwie einen Experten dazu zu holen, der das dann schnell und zügig erledigt. Genau, ja. So ist der Status quo hier gerade. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, schon recht, recht ordentlich und sortiert, aber bricht auch ganz gern mal ein bisschen das Chaos aus.
Sprichst mir aus der Seele, gerade jetzt zur Weihnachtszeit, also hier, wenn ich hier in meinem Wohnzimmer gucke, ich habe hier auch noch diese Sammlerkisten da rumstehen. Von meinem Lieblingsschweden und mit Weihnachtsdeko. Und ich habe irgendwie auch so ordnungsbedürftig überhaupt keine Lust auf dieses ganze Rumgestehre hier. Furchtbar. Ja, aber nichtsdestotrotz ist natürlich ein bisschen Weihnachtsdeko eingezogen. Ich finde das ganz spannend, dass du das auch so siehst. Ich habe das nämlich genauso wie du, dass ich eigentlich sehr unordentlich bin. Und also nicht unordentlich bin, sondern ich liebe die Ordnung, aber ich brauche dafür auch feste Systeme. Wenn da nicht jedes Ding seinen Platz hat, dann ist es wirklich schwierig. Und ich finde es auch für die Mitbewohner. Ich habe ja hier, meine Kinder sind 13 und fast 13 und fast 16. Und für die ist es auch total einfach geworden, seitdem es feste Plätze gibt. Und die Frage stellt sich auch nicht mehr, wo soll der Schlüssel denn hingelegt werden? Da frag mich bitte nicht. Du weißt genau, in der Schublade ist ein Unterteiler, da liegen alle Schlüssel drin. Tu es bitte da rein. Und an Dingen, wo es nicht passt, da steht es ja sogar noch drauf, damit sie es irgendwie verstehen. Also das beste Beispiel ist tatsächlich, für meinen Mann habe ich die Schubläden am Schrank beschriftet, kurze Sporthosen und lange Sporthosen. Und seitdem funktioniert das. Also es ist wundersam, aber, und manchmal glaubt man es auch nicht. Aber es ist ein sehr intelligenter Mensch und ich sehe schon deinen liebevollen Blick zur Seite, scheint ja ähnlich zu sein.
Ja, ganz genau. Also tatsächlich ist es hier ähnlich und es hilft einfach, Zonen im Haushalt zu schaffen. Und das hat bei uns einfach so viel gebracht. Also wir besprechen das auch wirklich hier super viel zusammen. Also wenn ich merke, ich will jetzt hier rumrödern und die Ordnung irgendwie installieren, dann ist da Kommunikation auch ganz, ganz, ganz wichtig. Gemeinsam abzusprechen, wo macht denn was Sinn? Und dass jetzt zum Beispiel also nicht für eine Kategorie mehrere feste Plätze entstehen, weil dann kommt wieder dieses Fragezeichen, wo ist es dann? Und das ist tatsächlich was ich hasse. Ich hasse, hasse, hasse Suchen. Ich möchte meine Lebenszeit nicht mit Suchen verbringen und irgendwie rumgucken, wo die Sachen sind. Das ist wirklich mir ein Riesengraus. Und das ist auch immer unser Oberziel bei unseren Kunden. Wir wollen gerne, dass jeder im Haushalt am Ende so eine Art Landkarte im Kopf hat. Wenn ich jetzt sage, wo sind die Batterien, dann muss da einmal angehen, dass die sind bei uns in der Zone Baumarkt und dann in der Kategorie Elektronik oder wie auch immer und sagt, und die sind alle in dem Raum, in dem Schrank untergebracht und nicht auch noch im Flur in der Schublade und auch nicht noch ein paar in der Küche, sondern wirklich so ein bisschen kategorisch wie in einem Baumarkt oder einem Supermarkt vielleicht wirklich, wo man so ein bisschen nach Kategorien denkt. Und da habe ich echt die Erfahrung gemacht, das hilft wirklich jedem zu Hause. Und dann ist auch nicht nur noch eine Person irgendwie die Hauptinformationszentrale, die irgendwie wissen muss, wo alles ist, sondern dann ist es super intuitiv und logisch. Und das ist ganz oft für alle sehr, sehr, sehr hilfreich. Und ja, das ist im Grunde das, was wir machen. Und das ist auch das, was sich halt wirklich nennt, Systeme installieren. Dinge hinterfragen, fragen, was funktioniert noch nicht, wie kann man das ändern? Und es geht unfassbar viel darum, das Leben zu vereinfachen. Das ist mir halt auch immer wieder ganz wichtig, dass man da versteht, wir kommen jetzt nicht und finden es einfach nur toll, unnötig Dinge in Kisten zu packen, die wir vielleicht gar nicht rein müssen, sondern das sage ich auch immer wieder in meinem Team, wenn die dazu tendieren, vielleicht manchmal zu kleinteilig zu werden, wie gesagt, macht ihr das jetzt auch so? Würdet ihr sagen, dass es unsere Kunden jetzt wirklich so machen oder macht es das komplizierter? Es muss immer alles mit einem Handgriff, mit einem Blick super easy funktionieren. Wenn man zwei Griffe, man muss eine Box hochheben und die nächste und den Deckel noch aufmachen und da vielleicht noch einen Zipperbeutel, irgendwie den Reißverschluss auf, das ist viel zu viel, dann macht man es eh nicht, dann packt man es oben drauf. Und deswegen, ich sage immer, von der faulsten Person ausgehen und für die muss es genauso gut funktionieren. Das ist so unser oberstes Ziel dabei.
Ich habe da auch
Genau.
dann lieber die Boxen, lieber noch ein Regalbrett mehr und dann an die Box angepasst und die Box hat keinen Deckel, sondern einfach nur damit rein, aber dass eine Kategorie ist und dass es so einfach ist wie möglich. Wenn Leute uns anrufen und sagen, ich habe keine Zeit, dann heißt das ja auch, dass die keine Zeit haben, die Sachen wieder irgendwo reinzutun, wo noch ein Deckel und noch ein Fach und noch eine Clipbox und das wird ja nicht funktionieren.
Weniger ist manchmal auch mehr und weniger sorgt auch dafür, dass es am Ende eine schöne, klare Linie ergibt. Also ich habe ganz am Anfang, als ich angefangen habe, auch dazu tendiert, für jede einzelne Sache immer so ganz individuelle, tolle Organizer zu haben. Aber davon sind wir mittlerweile super weg, weil es ist manchmal viel schöner, eine Reihe im Regal zu haben mit vier großen Holzkisten, als jetzt irgendwie hier den Batterieorganizer und hier dann nochmal irgendwie die tolle, tolle Tasche für Geschenkpapier und so weiter. Und dann irgendwie sind es dann trotzdem irgendwie verschiedene individuelle Sachen. Und das bringt dann auch keine optische Ruhe. Also ich glaube auch ganz fest daran, dass diese Ruhe fürs Auge auch ganz, ganz viel bewirkt. So.
Nächste Frage, also super Überleitung. Ich bin begeistert. Ich habe mich tatsächlich gefragt, nutzt und magst du diese transparenten Boxen? Für mich ist es immer schön, diese optische Ruhe. Und ich liebe weiße Boxen. Also unser Haus ist, wir haben ganz viel Weiß und ganz viel Holz. Und ich liebe das, wenn ich den Schrank aufmache und quasi gegen eine weiße Fläche gucke. Was ich auch schön finde, sind diese schwarzen Metallkörbe und Holzboxen. Aber dass die Oberfläche geschlossen ist, dass ich also nicht sehen kann, was drin ist. Viele Kunden sagen, ja, ich muss unbedingt sehen, was drin ist. Da arbeite ich dann auch mit transparenten Möglichkeiten. Und auch auf dem Dachboden habe ich die transparenten Boxen. Aber so in den Schränken, wo ich immer reingucke, da liebe ich es, wenn es ganz ruhig ist. Und wo ich mich wirklich, ich kann mich ja über jede Schranktür, die ich aufmache, wenn es dahinter schön ist, ich kann mich ja jeden Tag wieder diebisch darüber freuen. Das ist ja total verrückt. Also manche sagen ja auch, das ist ein bisschen krank, aber das gehört wohl auch dazu, sonst könnte man diesen Job nicht machen. Wie ist das bei dir? Hast du das also welche Materialien herrschen da vor? Das durchsichtige, klare oder das ruhige?
Ich glaube, wenn man bei uns bei unserem Instagram-Kanal guckt, dann sieht man schon, dass wir auch einen Großteil von transparenten Boxen benutzen. Da werden wir auch immer wieder mal ein bisschen für kritisiert, wo ich aber immer sage, hey, es kommt darauf an, also Funktionalität first. Also wir sagen ja auch, wir kreieren ja immer irgendwo ein schönes, funktionales und ästhetisches Ergebnis. Aber Funktionalität kommt immer vor der Ästhetik. Und es muss erstmal richtig gut funktionieren. Und dafür ist es immer ganz wichtig, vorher einmal zu schauen, wie funktioniert es denn gerade beim Kunden? Und wenn du da schon merkst, das fällt denen schon vorher super schwer bei geschlossenen Boxen, dann die Dinge da wieder reinzutun. Weil selbst wenn man es raufschreibt und die Kiste ist komplett weiß oder verschlossen oder ähnliches, also einfach, dass man nicht reingucken kann, obwohl es dann draufsteht, funktioniert es trotzdem nicht, dann liegt es oft daran, dass das einen erschlägt, weil angenommen, du hast einen Schrank, öffnest ihn, das ist jetzt so ein Bastelschrank oder so ein Vorratsschrank mit irgendwie Kerzen und Servietten und allen möglichen Dingen drin. Das sieht natürlich super Pinterest, Instagram, super schick aus, wenn du vielleicht oben irgendwie zwei Weidenkörbe hast und dann drei, vier weiße Kisten und das alles so machst und dann einfach nur schöne Labels drauf hast und dann steht da Kerzen, Servietten und so weiter. Manchen Leuten fällt es dann aber trotzdem schwer, wenn sie dann diesen Schrank aufmachen. Gerade auch tatsächlich oftmals mehr so den Männern. Das hat immer die Frage, wer nutzt den Schrank, wer möchte das haben. Aber wenn man dann drauf guckt, ist es ganz oft so, oh, ich habe es nicht innerhalb von 2 Sekunden gefunden und zack, lege ich es wieder irgendwo hin. Und das funktioniert oft bei den transparenten Kisten einfach schneller. Gerade bei Gegenständen, die nicht eine einzelne Kategorie sind, sondern dann ist das irgendwie die wenn dann da Werkzeugbox oder wie auch immer. Und wenn man dann das ein bisschen mehr transparenter sieht, dann kann man da wirklich viel schneller drauf zugreifen. Das heißt, wir hinterfragen immer erstmal ganz kritisch, was funktioniert denn am besten? Und da haben wir wirklich diese 2-Sekunden-Regel. Man muss den Schrank aufmachen und auch innerhalb kürzester Zeit diese Labels wirklich begreifen und dann sofort wissen, alles klar, da finde ich jetzt diese Teelichter. Wenn das nicht funktioniert, ist da wirklich oftmals eine Unterstützung, das mit den transparenten Boxen eher zu machen. Manche Kunden bei uns wünschen sich auch ganz explizit und sagen, ich finde das toll mit den transparenten Sachen. Das bringt irgendwie auch eine optische Ruhe rein. Wir versuchen aber schon gerne, gerne, gerne eine Kombination zu machen, weil das einfach auch nochmal so unfassbar toll aussieht. Wenn man dann wirklich ein bisschen nochmal eine kleine Linie reinbringt mit Holzelementen, wenn die jetzt vielleicht auch zum Interior passen oder nochmal mit Körben, da kann man halt auch spielen. Also im Grunde das, was du alles aufgezählt hast, das haben wir auch bei uns im Lager. Und kreieren ja immer vorher einmal nochmal so ein Konzept für den Kunden und besprechen das. Und wenn es geht, finde ich das auch immer auf jeden Fall am schönsten, dass man so eine Kombination hat. Aber in erster Linie muss es definitiv funktionieren. Und da bin ich auch oft Team Acrylboxen. Und das ist ja schön, die sind ja mittlerweile auch alle recycelt. Also von daher kann man damit ganz gut leben.
Das finde ich auch. Genau. Also da kann man auch das... Also ich finde auch, Plastik ist ja auch so ein Thema, immer wieder. Aber ich finde ja, also ich persönlich, wenn ich einen Hauswirtschaftsraum in Auftrag bekomme, mache ich den auch unfassbar gerne oder auch eine Küche mit Kunststoff, weil ich einfach auch sage, das ist ja ein Kunststoff, den man lange, lange, lange hat. Wenn ich eine Gurke kaufe, die eingeschweißt ist, also sorry, da fehlt es mir auch. Ich möchte auch gerne die Paprika bitte nicht im Plastikbeutel kaufen. Und auch diese ganzen Umverpackungen und jeder Bonbon noch einzeln und so, bin ich auch kein Fan von, überhaupt nicht. Aber wenn ich eben einen Kunststoff nutze und wenn ich den brauche und wenn ich eben sage, ich benutze es wirklich über Jahre und das ist ein fest installiertes Teil eben in meiner Küche, das gehört zu meiner Kücheneinrichtung, dann finde ich, habe ich da eigentlich nichts gegen. Man kann das super sauber halten, es ist hygienisch und eben dem Zweck dann auch entsprechend.
Genau, das ist auch oft nochmal der Vorteil, dass man es auswischen kann und so weiter, gerade weil, wenn man jetzt irgendwie Putzmittel darin aufbewahrt oder ähnliches. Und das ist genau der Punkt, den ich auch sage. Lieber einmal etwas kaufen, dann ist es ein bisschen teurer, aber es ist irgendwo ein System, was man jahrelang benutzt und du kannst es auch weiterhin ergänzen. Also wir arbeiten ja, ist ja kein Geheimnis, wir haben ja viel, die Clearboxen von Roto beispielsweise, die sind alle modular. Du kannst damit halt wirklich richtig toll spielen und sagen, super, ich brauche die doppelt so groß, dann nehme ich die andere. Oder noch mal halb so groß oder das gleiche bei den iDesign-Produkten. Da kannst du halt auch weiterhin ergänzen. Da wirst du auch wissen, das ist nicht nur irgendwie einmal so ein Produkt, was es mal einmal kurz bei Aldi, Lidl oder Depot oder sowas gab, sondern du kannst dir halt auch immer wieder nachkaufen. Und das finde ich halt viel, viel wichtiger, dass es bei einer klaren Linie bleibt. Es gibt ja manchmal auch bei irgendwelchen welchen Anbietern so Aktionen, dann kann man da tolle Boxen kaufen, aber die sind dann auch nicht danach wieder verfügbar oder vielleicht irgendwie nächstes Jahr nochmal zu derselben Zeit. Und das halte ich für nicht so nachhaltig, wenn man wirklich einen Wert darauf legt, eine klare Linie zu kreieren, weil so oft haben wir das wirklich, dass die Leute anfangen rumzuschachteln. Mit der einen tollen Box ist da ein hübscher Korb, dann sind da wieder drei Schachteln. Und das bringt ja auch irgendwie diese optische Unruhe. Also bin ich da auch ein großer Fan von. Dann lieber einmal alles einheitlich, einmal wirklich ein Invest machen in gute, gute Behälter.
Ja, zu den Roto-Boxen, was du gerade angesprochen hast. Wichtig finde ich die vor allen Dingen im Hinblick auf die Vorratshaltung. Die Loftboxen sind ja auch also für Lebensmittel ja die optimale Aufbewahrung, weil sie ja auch bei Lebensmittelmotten einfach, ja, sie schützen uns einfach, ne?
Ich glaube, die funktionieren ganz gut. Ja, ich habe da jetzt auch noch keine schlechten Erfahrungen gut gemacht.
Genau, und ja, also dann können wir ja auch ein Geheimnis verraten, dass du und ich ja beide von Roto einen Sparcode haben, den man auf unserer Instagram-Seite auch finden kann. Instagram. Nadine, 81.000 Follower. Erklär mal. Wer macht denn dein Instagram? Wir wollen den Link, wir wollen die Seite, wir wollen wissen, wer das ist. Wir werden sie bombardieren mit Anfragen. Das tatsächlich selbst. Das ist ja wirklich, du bist gekommen und aus dem Boden geschossen. Wann hast du gegründet? 21 auch, ne?
2020.
20.
Ich glaube, im April 2020 habe ich, glaube ich, meinen ersten Instagram-Post gemacht. Ich habe das selber alles gemacht bis letztes Jahr im Sommer. Erstmal vielleicht dazu, ich habe selber vor, also 2020, ich hatte selber kein Instagram, weil ich irgendwie dachte so, nee, das lenkt mich nachher nur zu viel ab und dann hänge ich da irgendwie abends auf der Couch am Handy. Und ich weiß noch, ich habe damals in einem Startup gearbeitet, da sollte ich dann die Leute mal mitnehmen über den Instagram-Account und meinen Bereich vorstellen und war damit total überfordert, da jetzt irgendwie eine Story zu machen und so weiter. Und das war eigentlich auch ganz lustig, weil wir waren ein veganes Food-Startup. Ich habe aber selber trotzdem an dem Tag ein Hähnchensalat gegessen und habe die Leute in meinen Alltag mitgenommen und habe mein Mittagessen gezeigt. Und dann gab es quasi den ersten Shitstorm auf diesem Kanal von mir gemacht, warum man denn dann das ja gar nicht zusammenpasst, weiß ich noch. Also das war meine allererste Erfahrung mit Instagram und habe gesagt, das ist auf jeden Fall gar nichts für mich und das brauche ich nicht. Und dann will ich vielleicht mal eine kleine Lanze brechen, weil ich schon von vielen, auch anderen Ordnungscoaches immer höre, dass das für sie nichts ist und das schwierig ist. Und das kann ich total nachvollziehen. Ich weiß noch meine allerersten Stories, die ich darin gemacht habe. Da spielt einfach ganz, ganz doll auch das eigene Ego rein, wo man denkt, oh Gott, und wie ist denn das? Und ich weiß, für meine erste Story habe ich, glaube ich, 4 Stunden gefühlt gebraucht, bis ich die dann mal abgeschickt habe. Und ich habe für mich einfach beschlossen, das ist ein Businessbereich, der dazugehört, das ist Teil des Jobs und so habe ich es auch betrachtet und ich habe nicht mehr darüber nachgedacht, wer das denn jetzt auch privat sehen könnte oder wie auch immer. Ich habe einmal in meinem privaten WhatsApp-Account einfach mal reingeschrieben in den Status, so, hier gibt's jetzt eine Website, das mache ich jetzt. Jetzt könnt ihr damit machen, was ihr wollt. Ihr könnt mich verurteilen, ihr könnt darüber lachen, ihr könnt was weiß ich damit machen, aber dann habe ich gesagt, so, und alles, was ich jetzt mache, ist Business und ich mache das aus professionellen Gründen. und habe das seitdem auch wirklich sehr abgegrenzt. Ich finde es nach wie vor ganz, ganz komisch und befremdlich, wenn ich von privaten Leuten auf diesem Account irgendwie Nachrichten bekomme, weil sich dann wie so zwei Welten vermischen. Also das ist vielleicht so ein Tipp. Seht das wirklich als professionelles Tool und lasst im Grunde euer privates Ego einfach vor der Tür und macht es einfach, weil besser irgendwas machen als gar nichts machen und weiterhin immer Angst davor haben. Und dann habe ich mich da einfach reingestürzt und gesagt, ich denke danach auch noch nicht viel drüber nach. Also was ich bis heute nicht mache, ist mir groß danach die Storys nochmal anzugucken, viel Kommentare irgendwie mir wirklich zu Herzen zu nehmen oder ja, auch so ein Podcast tatsächlich. Ich höre mir die meistens nicht danach nochmal an. Ich gucke mir auch nicht irgendwelche Aufzeichnungen im Fernsehen nochmal an, sondern denke mir, so, jetzt ist es raus und fertig und jetzt nach mir darf damit irgendwas passieren. Das ist irgendwie ein schöner, ganz, ganz schöner Umgang irgendwie damit. Und wie habe ich angefangen? Ich habe damals aus dem Start-up meine Freundinnen irgendwie und Kolleginnen gefragt, die Social Media gemacht haben und gesagt, hier, wie fange ich denn jetzt damit an? Und die hat gesagt, ja, das gibt da so Raster. Es gab damals noch keine Reels oder ähnliches. Es gibt den Feed und es gibt Stories. So mit den Sachen kannst du arbeiten, Nadine. Und am besten postest du wirklich jeden Tag ein Foto. Also brauchst du erstmal ein gewisses Kontingent an Bildern. Und ich bin ja auch ganz, ganz komplett gestartet. Also habe ich tatsächlich auch erstmal wirklich bei Freunden und privat und erstmal was organisiert, um wirklich Fotocontent zu haben. Und habe mir den, glaube ich, für so ein, zwei Monate so ein bisschen aufgearbeitet und habe mir den auch schon komplett zurechtgelegt und habe gesagt, so, jeden Tag diszipliniert eins posten. Jeden Tag. Und wenn es mal abends nach einer Party und ich habe es noch nicht geschafft, habe ich es trotzdem einfach gemacht und dann war es halt nachts um eins. Aber so kam man da irgendwie erstmal rein und hat diese Kontinuierlichkeit da irgendwie drinne. Und dann habe ich angefangen, mich darüber auch einfach mit anderen Leuten zu connecten und denen einfach mal zu schreiben, wer ich bin und was ich mache. Und habe dann in den Stories einfach erzählt, an welchem Standpunkt ich gerade bin und so ein bisschen das Ganze geteilt. Und ich glaube, der erste größere Sprung war dann, dass ich dann mit einer Influencerin zusammengearbeitet habe. Also das habe ich am Anfang häufiger mal gemacht, tatsächlich bei der allerersten, genau, also am Anfang habe ich das dann tatsächlich dann auch umsonst für die gemacht. Und jetzt mittlerweile mache ich das aber auch nicht mehr, dass ich, weil das einfach sich ja, das ist halt doch sehr, sehr aufwendig, was wir da als Job machen. Und da einigen wir uns schon drauf, dass unsere Dienstleistung und so weiter trotzdem da vergütet wird. Aber das hat sehr geholfen. Die habe ich einfach tatsächlich über Social Media auch kennengelernt. Und ganz ehrlich, wenn jemand anbietet, professionell bei denen irgendwo das zu Hause zu organisieren und das umsonst zu machen, da sagen die wenigsten wirklich nein, sondern die meisten sagen, ja klar, super gerne. Und die ersten waren halt wirklich irgendwie auch ein total toller Glücksgriff und mit denen bin ich auch irgendwie bis heute immer noch in Kontakt und quasi so ein bisschen mit befreundet und die haben das halt super gerne supportet. Also da habe ich einfach auch geteilt meine Geschichte, wer ich bin, wo ich hin möchte und die haben super gerne das einfach hier und da immer noch mal wieder erwähnt gehabt und so ist es dann auf irgendwie, ich weiß es gar nicht, ob es im ersten Jahr schon auf 10.000 war oder auf 5.000. Und dann hat sich das eigentlich so irgendwie immer weiter kumuliert, das Ganze. Ja, und habe das aber bis letztes Jahr im Sommer selber gemacht und habe dann Laura kennengelernt. Laura ist meine Marketing-Managerin oder Social-Media-Managerin auch. Und das Spannende ist aber, dass Laura selber gar nicht aus dem Bereich kam. Also auch Laura hat bei mir dann ihr allererstes Reel gepostet. Das heißt, ich habe im Grunde niemanden angestellt, der da schon high professional ist, sondern mit Laura hatte ich einfach schon eine total spannende Begegnung, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben, weil ich habe damals bei mir in der Nähe einen Lagerraum gesucht und bin dann in so einen Hinterhof gegangen, weil ich wusste, da ist irgendwie so eine Location mit Garagen und so weiter und habe da geklopft und gefragt und dann stand Laura da vor der Tür und hat da gearbeitet und fand es total toll, das Thema. Ich meine, wir haben hier leider keine Lagerflächen, aber ich finde es toll, was du machst. Und wir blieben irgendwie über ein Jahr in Kontakt. Dann hat sie mir mal ein bisschen erzählt, wo sie noch hin möchte und ob ich ihr vielleicht sogar ein bisschen Kontakte geben kann, wo sie sich bewerben kann. Und dann dachte ich, hey, ich finde die total super. Wir reden immer viel über das Organizing. Und dann hatte ich den Vorschlag gemacht, pass auf, Laura, du kannst bei mir anfangen. Du hilfst mir bei den Organizing-Projekten und zur anderen Hälfte fängst du an, peu à peu den Social-Media-Kanal zu übernehmen, damit ich mehr Kapazitäten für andere Sachen noch habe, die ich machen möchte in dem Business. Und dann hat Laura sich da reingefuchst tatsächlich und wurde quasi innerhalb von 1,5 Jahren jetzt mit zu meiner Organizing-Expertin, aber auch gleichzeitig hat sie jetzt so den Social-Media-Kanal wirklich komplett übernommen. Und hat sich da aber auch in der Zeit reingearbeitet. Also auch da, ich habe keine professionelle Agentur. Wir sind im Grunde beides Amateurinnen im Social-Media-Bereich. Ja, aber praktizieren es einfach im Grunde jeden Tag und bleiben da dran und probieren aus. Und ich glaube, ein großes Geheimnis ist, keine Angst zu haben vor Kritik, vor irgendwelchen Shitstorms, vor irgendwie, wir machen auch ganz oft Sachen, wo man sagt, okay, hat nicht funktioniert, war jetzt irgendwie für die Katz oder, ne, und das, glaube ich, keine Angst davor haben, sondern ich sage das auch immer zu Laura, mach einfach, lieber machen, mach dir keinen Kopf darüber, probier es einfach aus, ich bin dir nicht böse, wenn da was nicht gut funktioniert, danach wissen wir es aber, also es gibt für mich immer keine Fehler, sondern es gibt eigentlich immer nur Learnings, aus denen man schlau wird und je mehr man jeden Tag irgendwie ein paar Handvoll Fehler macht, umso klüger wird man daraus und ja, umso mehr kann man es dann nachher so ein bisschen ausrichten und so hat sich das, glaube ich, einfach irgendwie entwickelt und meine größte Empfehlung ist einfach dranbleiben und weitermachen und immer wieder, ja, sich neu da berappeln und sich neu erfinden und genau.
Ja, also ich glaube, die Kontinuität, das ist auch ganz wichtig und dass man wirklich dranbleibt, also das habe ich auch gemerkt. Ich habe ja, als ich gegründet habe, habe ich ja gedacht, ich mache das Ganze mal ganz klein und ich bleibe mal ganz klein und ich mache das nur so als bisschen bezahltes Hobby und gucken wir mal, wohin das Ganze führt. Aber wo du das jetzt gerade von Laura erzählst, ich habe jetzt ja, bin ja jetzt auch in der komfortablen Situation und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ab 1.1. bei mir Sabine anfängt, weil es einfach mit dem Kleinen hat das nicht so gut funktioniert. Ich bin ja immer bei dem Motto, lass doch einfach mal machen, könnte ja auch gut werden. Also versuch da auch immer irgendwie das immer positiv zu sehen und manchmal geht halt was in die Grütze, das stimmt schon, aber in der Hauptsache kommen ja dabei positive Dinge rum. Ja, jetzt fängt Sabine auch bei mir an und ich bin sehr gespannt. Ich glaube, Instagram ist nicht so ihr Aufhänger, aber ja, wir schauen mal, wie das so wird.
Ja, spannend. Die Daumen. Ja, so ähnlich ist es jetzt bei mir auch. Also Laura hat von Anfang an gesagt, sie möchte gerne mehr ins Marketing und das war im Grunde dann auch so ihre Chance zu sagen, super, das ist ein bisschen so ein kleiner Wechsel und wo man sagt, so, jetzt bist du da schon echt mittlerweile echt eine kleine Expertin ja auch auf jeden Fall drin geworden, so was sie da jetzt in den letzten 1,5 Jahren, also wenn man scrollt und scrollt, das ist alles tatsächlich ein Ergebnis von Lauras Arbeit, hat aber auch klar zu mir gesagt, sie würde gerne mehr in den Bereich gehen und deswegen habe ich jetzt auch noch, jetzt vor 2 Monaten noch eine zweite Festangestellte angestellt, das ist die Vanessa, die mich jetzt natürlich aber auch komplett beim Organizing unterstützt. Und weil ich werde jetzt auch erstmal im Januar höchstwahrscheinlich auf jeden Fall nicht bei Kundenprojekten mit dabei sein. Und das ist aber auch ja mein Wunsch, dass wir da einfach immer mehr so ein Team wirklich aufbauen. Und ja, ich das auch ein bisschen immer mehr für aus der Hand gebe, um zu sagen, weil ich habe noch so viele Ideen eigentlich, was man zum Thema Organizing machen kann. Aber dazu darf man dann auch ein Ticken loslassen und andere Leute machen lassen. Und selbst wenn man, ich bin schon sehr perfektionistisch. Auch Laura und ich hatten so unsere Kämpfe, weil ich habe am Anfang schon wirklich jeden kleinen Pups kommentiert. Also jedes fehlende Komma, jeden Text nochmal anders umgeschrieben, nochmal gesagt, hier bitte das Bild so und so, weil man macht es selber irgendwie 2-3 Jahre und das ist so das eigene Baby und das ist einem wichtig und das dann abzugeben und jemand anderes macht es nun mal einfach anders und das darf man akzeptieren, wenn man sagt, ich möchte ein bisschen wachsen oder ich möchte ein bisschen Entlastung haben in meinem eigenen Business, dann darf man akzeptieren, dass es andere Personen anders machen. Aber auch nicht schlechter, sondern einfach auf ihre Art. Und je mehr man da auch, glaube ich, die Leute, das habe ich jetzt gemerkt, ein bisschen laufen lässt und auch ermutigt, das zu machen. Weil es bringt nichts, wenn ich auf der einen Seite sage, mach Fehler und auf der anderen Seite aber jede Sache irgendwie korrigiere. Das passt nicht zusammen. Und ja, die Erfahrung, das war echt eine richtig, richtig spannende Reise, die wir da so durchgemacht haben. Und die passiert jetzt im Grunde nochmal mit der nächsten Festangestellten, wo wir sagen, jetzt geht's viel um dieses Organizing-Thema, was ich auch super ohne, wenn ich mit den Kunden spreche, mache ich das auf eine bestimmte Art und Weise, meine Abläufe, wie ich die Dinge mache und Ja, die Vanessa, die macht es auf ihre Art und Weise und macht es auf ihre Art. Und das darf aber auch jeder genau so machen. Und so sind auch wir ganzen Organizer und Ordnungscoaches alle unterschiedlich. Und es darf auch alles so sein. Und das empfehle ich zum Beispiel auch. Fangt nicht an, zu sehr links und rechts zu gucken und zu versuchen, irgendjemanden zu kopieren, weil das macht so stockesteif im Kopf. Dann verkrampft man so und denkt, ich muss es jetzt so machen und so, sondern vielmehr so den ganz eigenen Stil finden und sagen, ich bin so und ich mache es auch einfach so, weil so funktioniert es am besten. Und so hält man es auch am längsten durch, beziehungsweise ist gar kein Durchhalten, aber so nur so kann man diesen Marathon laufen im Grunde.
Also ich glaube tatsächlich, jeder Kunde kommt zu dem Organizer, der für ihn richtig ist.
Ja.
Also wer zu meiner Kollegin geht, der würde nicht zu mir gehen, und wer zu mir geht, würde vielleicht nicht zu der angesprochenen Kollegin gehen, weil wir einfach so unterschiedlich sind, dass wir überhaupt nicht die gleichen Leute anrufen können. Das geht gar nicht. Jemand, der mich nimmt, da wissen sie, dass ich ein großes Mädchen bin, dass ich laut bin, dass ich auch meine Meinung sage, und jemand braucht, der ganz anders ist, als ich das bin. Ich kann das ja gar nicht in Worte fassen, wie der sein muss. Aber jemand braucht, der ganz anders ist, der wird auch nicht zu mir kommen. Das ist schon von alleine so gegeben, denke ich. Und das sehen die, das sieht man ja auch. Also wenn wir bei Instagram irgendwie ein Reel hochladen oder so, die Leute gucken ja zu und die reagieren ja auch. Sag mal, apropos reagieren bei Instagram. Ich habe heute Morgen meine Tochter zur Schule gefahren und habe die gefragt, die ist jetzt 15,5 und auch ein Instagram-Opfer, hoch 10. Hier kommen ständig irgendwelche komischen Sachen an, die sie sich wünscht. Also sehr geinfluenced. So, und die Julia, die würde ganz gerne mal wissen, wie sieht denn das eigentlich bei dir aus mit Hatern? Und der nächste Kommentar war, ach nee, Mama, in dem Business, da gibt es ja keine Hater, weil das ist ja einfach immer nur geil. Und da habe ich gesagt, also nee, sehr süß, mein Schatz, aber so ist es tatsächlich nicht. Und habe gleich an das Kinderzimmer gedacht, was du da gemacht hast. Da habe ich gesehen, da kam einiges an Kritik. Aber ab von diesem Kinderzimmer, was gibt es an Hate-Kommentaren? Und da würde ich gerne noch mal einen vorschießen. Die Kommentare, wer gibt denn für sowas Geld aus? Habe ich erst gestern im Büro gehört von einer Kollegin. Die Antwort kommt von mir direkt. Leute, die keine Zeit haben, aber das Geld, um es zu bezahlen und es schön haben wollen. Dann so ein Blödsinn braucht doch kein Mensch. Doch. Und zwar viele. Und also diese Kommentare, die kriege ich zum Beispiel im Real Life. Und ich lese das auch immer wieder bei Instagram, dass es unnötig wäre. Was für ein Quatsch, was für eine Verschwendung. Kann ja kein Mensch einhalten. Klar gibt es Hater, die wollen wir ja auch, weil ansonsten kann es ja nicht weitergehen. Kann ja nicht jeder immer alles nur toll finden. Aber erzähl mal zu deinen Erfahrungen mit diesen Kommentaren und diesem Dagegenhalten. Wobei ich ja immer noch der Meinung bin, es gibt immer Menschen, die sind erstmal gegen alles. Also ist neu und deswegen per se schon mal schlecht.
Also ich bin ehrlich gesagt so ein Mensch, wenn ich auch im Privatleben, wenn ich Kritik erfahre oder irgendwie ich oder jemand irgendwie was Doofes sagt, ich versetze mich super schnell erstmal in die Lage der anderen Person. Ich mache das super gerne und versuche erstmal zu hinterfragen, warum die Person denn das jetzt so sagt. Und ich habe unfassbar viel Verständnis tatsächlich für eigentlich vieles und alles. Also selbst bei all den Kommentaren habe ich irgendwie so ein gewisses liebevolles Gefühl bei allen, weil ich immer nicht glaube, dass die Menschen wirklich per se irgendwie wirklich schlecht denken wollen und einem das nicht. Und dann es liegt immer an der anderen Person. Wenn man Kritik bekommt, dann hat oft die andere Person irgendein Thema damit. Ich fühle mich nicht persönlich angegriffen, weil ich immer sage, das ist so ein bisschen, das hat was mit der anderen Person zu tun, die dann vielleicht zu Hause irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht hat oder frustriert ist oder ähnliches. Und deswegen kann ich das immer sehr gut wieder zurückgeben und nehme das gar nicht so bei mir an. Das ist so schon mal so ganz grundsätzlich, dass ich sage, hey, irgendwie habe ich trotzdem für all diese Kommentare irgendwie ein Verständnis übrig. Und deswegen löschen wir auch tatsächlich nichts. Es steht da alles. Man kann, also wenn man jetzt neugierig ist, das ist das Real. Ich glaube, das hat auch die meisten Views bekommen. Oder nee, hat's, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall irgendwie eins, ja, das Thema Kinderzimmer. Und ich kann auch super viele Kommentare verstehen. Ich habe mir nur abgewöhnt, und das machen wir nicht mehr, Wir rechtfertigen uns nicht mehr. Wir erklären den Leuten auch nicht, weil ich finde, es ist schon sowieso nett und schön und toll, dass wir so viel teilen und so viel auch kostenlos teilen und zeigen. Fang aber nicht mehr an, die komplette Geschichte unserer Kunden zu erklären oder das Warum dahinter, weil das würde wieder eine Basis schaffen, dass man wieder darauf diskutiert. Und wir erklären ganz oft gar nicht die Beweggründe dahinter. Wir erklären nicht, wohnen die Leute super weit außerhalb und haben deswegen so viele Dinge bei sich zu Hause. Oder die persönliche Geschichte, dass die Frau gerade irgendwie geschieden ist und überfordert und super viele Dinge irgendwie doppelt hat und selber nicht weiß. Und da kommen ganz oft Kommentare, wo ich sage, hey Leute, ihr wisst nicht die Geschichte dahinter. Und vergesst nicht, es wirkt immer alles wie eine perfekte, heile Welt. Wir kommen, wir organisieren, die Leute zahlen dafür Geld und alles ist gut. Sondern da entstehen teilweise auch Gespräche oder es sind manchmal auch echt emotionale Momente, wo unsere Kunden anfangen zu weinen oder auch sagen, oh, ich schäme mich oder ich möchte, also das sind ganz, wo ich mal sage, vergesst nicht, dass auch unsere Kunden diese Sachen lesen, ne? Und dass da Menschen hinterstecken, die da auch einwilligen, das persönliche Zuhause zu zeigen. Und aber genau aus dem Grund fangen wir gar nicht erst an, diese Background-Geschichten zu erzählen. Aber als kleines Beispiel mit dem Kinderzimmer, da wurde sehr viel kritisiert, tatsächlich, dass das nicht kinderfreundlich ist, weil das alles sehr weit oben ist und dass die Kinder gar nicht rankommen und vielleicht nicht inspirierend für die Kinder. Und so eine persönliche Meinung hätte ich vielleicht auch, wenn ich mir das angucke. Aber tatsächlich haben unsere Kunden auch ganz bestimmte Wünsche. Und das ist tatsächlich nicht das einzelne Kinderzimmer der Kinder. Die Kinder haben jeder noch ein Kinderzimmer. Und das ist das Spielzimmer, wo immer. Und das ist eine Familie, die haben Nannies. Und da sitzt immer die Nanny mit dabei und holt denen diese Sachen runter, stellt denen das hin, lässt sie spielen. Und deswegen hat unsere Kundin gesagt, nee, ist für mich vollkommen in Ordnung. Pack die Sachen ruhig nach oben. Hier ist immer eine betreuende Person dabei, die denen das im Grunde alles immer runterholt und auch tatsächlich wieder zurückstellt. Aber diese Sachen erkläre ich gar nicht, weil ich kann nicht und möchte auch gar nicht überall das immer erzählen, sondern ich schicke das raus, das weiß ich auch, ich schicke das raus in die Welt, poste das in diesem Kanal und mir war absolut bewusst, als wir das gemacht haben, wusste ich, da werden super viele Kommentare kommen. Gerade, ich glaube, 98% der Follower sind weiblich und bestimmt sehr, sehr viele auch Mütter und natürlich haben die alle eine Meinung dazu und viele Leute haben halt Lust, ihre Meinung zu teilen und dass die gerade bei so einem Thema, weil da sind wir ja quasi alle Expertinnen, ne? Nachher so ein bisschen, dass da alle ihre Kommentare zu abgeben, das hat mich tatsächlich gar nicht gewundert. Was wir aber einfach nicht mehr machen, ist wirklich das einzugehen und uns zu rechtfertigen, weil dann hört es, glaube ich, nicht mehr auf. Und da kann ich immer mal wieder appellieren daran, vergisst nicht, dass ihr die Hintergründe nicht kennt und dass wir die ganz bewusst auch aus Gründen und auch weil wir die Kunden da so ein bisschen raushalten wollen, auch gar nicht teilen möchten. Und ja, da irgendwie so einen ganz gesunden emotionalen Abstand noch zu haben, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Man kann auch zwischen den Zeilen lesen, dass die Interior-Designerin, mit der wir zusammengearbeitet haben, die hatte da nicht so den Abstand. Die hat dann angefangen, immer auf die Sachen einzugehen, wo ich schon gesagt habe, du, das musst du gar nicht. Das ist, ich glaube, manche Menschen haben einfach das Bedürfnis, dann ihre Meinung da zu teilen. Und das kann ich auch ehrlich gesagt irgendwie auch akzeptieren und verstehen. So, ich verbringe meine Zeit lieber anders, aber es gibt halt Leute, die das gerne machen. Ich freue mich ja auch ganz genauso sehr über die Positiven. Ich glaube, das darf man auch nicht verstehen. Also ich spreche jetzt auch nochmal wieder aus der Perspektive für andere, die irgendwie so ein Business machen möchten und Angst haben vor solchen Art von Kritik und Shitstorms, konzentriert euch auch auf das Positive. Also wirklich, wir kriegen ja jeden Tag auch so viel Zuspruch und man erinnert sich immer so an die Niederlagen oder an das Negative, aber das andere überwiegt viel mehr. Das sagt man ja immer so. 1000 positive Kommentare und der eine negative zieht dich runter. Und das einfach mal in Relation zu setzen und zu sagen, hey, das, natürlich gibt's das auch. Und natürlich findet nicht jeder gut, was man macht. Aber das ist tatsächlich das Thema von der anderen Person. Und wichtig ist, dass man selber dahinter steht. Und wir hinterfragen immer super kritisch bei jedem Projekt, bei allem, was wir machen. Wie machen wir das? Warum haben wir es so gemacht? Können wir dahinter stehen? Und wenn wir dahinter stehen können, dann kann ich das auch besten Gewissens so machen. Aber ich lasse halt alles andere eigentlich so offen eigentlich stehen und das ist irgendwie so der beste, gesündeste Umgang damit, sich das gar nicht so sehr reinzuziehen, aber trotzdem zuzuhören. Also ich bin auch offen für Kritik, ich höre mir das auch an, weil ich finde, man lernt auch unfassbar viel daraus. Man versteht auch noch mehr, was wünschen sich die Leute, was ist wichtig. Also ich finde, man sollte nicht mit Scheuklappen durch die Gegend laufen, sondern immer wieder in Austausch kommen. Ich habe eine Follower, ich habe eine Followerin, die hat damals super früh irgendwie mal so eine Kritik gegeben. Und dann habe ich ihr tatsächlich nochmal das so ein bisschen erläutert. Und dann hat sie gesagt, wow, jetzt sorry, dass ich das dann so rausgefeuert habe. Jetzt verstehe ich das viel mehr. Und das hat sich total gewendet. So, und mit der bin ich immer noch mal wieder so in Kontakt. Also es ist ganz spannend. Also da vielleicht gar nicht zu sehr immer auf dieses aggressive Anti und Gegen angehen, sondern vielleicht auch manchmal einfach zu sagen, so, ich hole dich mal einmal in diese Gedanken rein und plötzlich versteht man sich viel, viel besser. Also ja, ich habe da irgendwie so ein ganz, ganz, habe da so meinen Frieden irgendwie total mit. So, ja.
Das ist ja, das ist sehr löblich und so sollte das eigentlich auch sein. Man muss es ja tatsächlich sehen, wie es ist. Es ist ein Business. Was die Leute, glaube ich, einfach auch wissen müssen, ist ja, wir agieren ja nicht so wie immer, wie wir das jetzt unbedingt ganz, ganz toll finden, sondern das sind Kundenwünsche,
Ja.
umsetzen. Und auch wenn ich sage, das finde ich jetzt zum Beispiel besser, aber wenn meine Kundin sagt, nein, ich will das aber nicht, ich will, dass das genau so ist, dann mache ich das so. Das ist eine Dienstleistung. Das ist genauso, als wenn ich mir einen Gärtner bestelle oder einen Maler. Es ist eine Dienstleistung und der macht das, was ich dem sage.
Das ist ganz genau richtig.
Der
Das
macht das.
sagen wir unseren, das sagen wir unseren Kunden auch immer. Wir machen nicht unsere Meinung ist überhaupt nicht relevant, wenn wir dorthin kommen und sagen, also ich würde jetzt ja das eigentlich alles aussortieren oder so. Das ist aber völlig egal. Ich höre der Kundin zu und wenn die sagt, ich trinke hier jeden Tag diese Riesenmengen an Tee und ich brauche das alles und ich habe auch noch diese, ach, wie auch immer, irgendwelche Dinge, wo man sagt, oh, ich würde das jetzt ja am liebsten alles aussortieren. Wenn nicht, dann nicht. Wir machen genau das, was, wie es für unsere Kunden am besten funktioniert. Wir werden auf jeden Fall immer wieder als Experten auch gefragt, wie würden wir es tun? Und geben da natürlich diese Expertise rein. Aber ich respektiere das komplette Rahmenprogramm, weil jeder Mensch lebt anders und wir versuchen einfach nur deren Leben zu optimieren. Nicht unser. Wir wollen denen nicht irgendwie was überstülpen. Wir machen es auch nicht 0815 immer gleich, sondern es geht wirklich ganz genau darum, was brauchen jetzt unsere Kunden und wie möchten die das haben? Und wenn ich das immer noch mal erkläre, dann sehe ich auch richtig, erlebe ich immer in deren Augen so eine richtige Erleichterung. Ich sage, hey, wir versuchen jetzt hier nicht irgendwie ein anderes Projekt zu kopieren. Wir sind jetzt heute bei dir und wir machen es so, dass es für dich funktioniert. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist auch völlig egal, wie das jetzt andere Leute sehen oder wir selber sehen. Es muss in dein Leben passen. Und das vergessen, glaube ich, die Leute ganz, ganz oft, dass das super unterschiedlich ist. Ja, genau.
Ist es bei dir noch so, dass die Leute das mittlerweile annehmen als Dienstleistung und als sozusagen Luxusdienstleistung, Superior-Dienstleistung? Oder ist es immer noch so, so erfahre ich das häufig noch, dass da immer noch eine ganz große Scham dahinter steckt? Ich schaffe das nicht selber, ich kriege das selber nicht hin, habe ich immer noch häufig. Oder dass auch die Meinung anderer eben so ist, das muss man doch selber schaffen. Meine Meinung dazu ist, muss man nicht. Weil einfach so ein Hauswirtschaftsraum, die Aufbewahrung von Lebensmitteln oder das Sortieren und neue Anordnung vielleicht von Regalborden, das ist einfach ein Zeitfenster, wo ich immer sage, überleg dir das, ob du diese 5 Stunden oder 6 Stunden, vielleicht sind es nachher auch 7, wenn du es ganz schön haben willst, du die investieren kannst, dann fang an. Aber wenn du das nicht investieren kannst, dann ist der Anfang schon das größere Chaos. Das bei dir, hast du da noch viel, viel Scham, die du da spürst, und viel Zurückhaltung, oder ist das eher, nee, das gönne ich mir und das ist eine Luxusdienstleistung und ich kann es halt?
Ich glaube, es hat sich auf jeden Fall auch sehr geschiftet, dass mittlerweile, also wir arbeiten, glaube ich, immer noch, unsere Kunden sind schon immer die Pioniere, die damit anfangen, die den ersten Step machen. Da hatte ich jetzt letztens auch eine Kundin, die ist so ein bisschen die mutigste, glaube ich, aus ihrer Runde, weil, glaube ich, viele ihrer Freundinnen beobachten das auch, was wir tun und liebäugeln damit, aber denken sich, ja, aber ich hole die ja nicht zu mir nach Hause vielleicht oder soll ich das so machen oder kann man das? Und dann gibt es aber immer so ein bisschen.
Ich komme da ganz kurz rein. Ich habe selbst eine Kundin, die, wo ich nicht mit dem Heck so parken darf, dass man den Aufkleber an meinem Auto sieht, damit die Leute das nicht sehen. Ich habe das ganze Haus durchgeackert schon, aber man darf es nicht sehen, dass ich da bin. Also, was mir, das hole ich mir doch nicht nach Hause.
Ja, ich glaube, das ist aber ganz wichtig. Das hat auch was mit unserer Branche zu tun, also es ist super wichtig, wie wir auch alle kommunizieren, ne? Ich finde, es darf einfach noch viel, viel mehr genauso wahrgenommen werden, wie du sagst, dass es ein Invest in Lebenszeit und dass es etwas ist, was man sich gönnt, wo man sagt, ich mache das, weil ich habe keine Zeit, aber ich kann es mir leisten und ich möchte das gerne. Also wir haben auch, und das habe ich tatsächlich meiner Mutter stolz erzählt, wo ich auch gedacht habe, oh, ich bin gespannt, wie sie darauf reagiert, dass ich gesagt habe, Mama, wir haben jetzt seit einem Jahr hier eine Reinigungskraft, die alle 2 Wochen kommt und das hier bei uns macht. Wo sie sagt,
Super.
sie auf dem Dorf hat gesagt, das könnte sie niemals machen, weil das dann ihre Mädels mit, und dann hat sie das ja nicht selber irgendwie hingekriegt. Und ich bin hier so in meinem Freundeskreis irgendwie in der Stadt, wo ich sage, ja, Bestes, auf jeden Fall, mach das. Warum möchtest du deinen Samstag damit verbringen? Ne, wenn man sich das leisten kann. Und da darf man halt mal fragen, so, wofür arbeitet man? Wo investiert man sein Geld rein? Und das ist genau sowas. Man gönnt sich diesen Luxus, genauso wie ich könnte mir auch die Haare selber schneiden. Aber es gibt für alle Dienstleistungen Experten, wo man sagt, die können es aber einfach besser. Ich spare Zeit. Und es wird halt einfach professionell gemacht. Und das, finde ich, darf unsere Dienstleistung auch genauso verkörpern. Natürlich könnten das die anderen vielleicht auch machen. Es dauert nur einfach unfassbar lange, es alleine zu machen, alleine die passenden Behälter zu finden. Wenn wir kommen, wir bringen Unmengen an Organisern mit. Wir bringen auch wirklich viel mehr mit, als am Ende wirklich da reinpasst, weil auch wir spielen ein bisschen Tetris und gucken und hören erst dann auf, wenn es perfekt passt. Und das kann ja keiner privat wirklich leisten. Also man würde es nicht alleine so hinkriegen, weil man jetzt nicht anfängt für einen Schrank Produkte im Wert von 1000 Euro vorzubestellen und dann zu gucken, was passt und die Hälfte wieder zurückschickt. So. Und alleine diese riesengroße Erleichterung, dass dann tatsächlich eine Küche mit Backup-Küche innerhalb von 2 Tagen von vier Leuten, die da 8 Stunden jeden Tag durchorganisieren, dass es dann erledigt ist. Also, die eine Kundin hat auch gesagt, boah, ich schiebe dieses Thema seit 5 Jahren auf und gehe damit quasi die ganze Zeit immer irgendwie so wie so ein Krebsgeschwür irgendwie, was irgendwie im Magen hängt irgendwie und sagt, und jetzt ist es einfach weg. Jetzt ist es einfach erledigt. Und auch, das sagen auch ganz viele in der Partnerschaft, so dieses, weil dann auch manchmal ist auch, oft sind die Männer sehr, sehr, sehr strukturiert und lieben Ordnung, brauchen aber erstmal das System, was aber nie entstanden ist, und sagen auch, bestes Invest. Also die Männer sind oft bei uns am Anfang kritisch, weil das natürlich auch wirklich ein finanzieller Investmentpunkt ist. Aber danach unsere größten Supporter, die das wirklich super, super gerne weiterempfehlen. Und ganz viele unserer Kunden kommen über die männliche Mund-zu-Mund-Propaganda tatsächlich, weil die einfach gesehen haben, herrlich, ich mache den Schrank, alles hat seinen Platz, es funktioniert, selbst nach 2 Jahren klappt es immer noch. Und keiner muss mehr was suchen. Wir sind irgendwie schneller in unserem Haushalt, irgendwie in unserem Alltag. Und es gibt auch keine Diskussion mehr in der Beziehung. Und sagen, was kann man denn sich Besseres leisten als sowas? Und das erzählen die dann auch wirklich gerne im Freundeskreis, weil das kein Shaming ist, sondern wirklich, wisst ihr, was wir uns gegönnt haben? Und ich kann das nur jedem empfehlen. Und dafür braucht es aber diese mutigen Pioniere, die sagen, ich mache den ersten Schritt und ich mache das und ich zähle das dann meinen Mädels. Und dann merken die erstmal, weil die haben einfach Berührungsängste. Das kann ich total verstehen, wenn man sagt, was passiert denn? Deswegen ist es super wichtig, auch ganz transparent zu erklären, wie arbeiten wir? Und wir arbeiten zum Beispiel extremst transparent. Wir machen wirklich, Transparenz fängt bei uns schon an, dass wir transparente Taschen dabei haben, wo unsere Sachen drinne sind. Ne? Also wir lassen unsere privaten Sachen alle in den Autos, kommen wirklich nur mit einer Tasche, wo irgendwie unsere Brotdose, unser Wasser drinne ist. Wir erklären den Kunden jeden Schritt ganz genau, was wir machen. Wir listen unsere Produkte alle ganz genau auf, was wir benutzt haben. Es gibt am Ende eine Produktaufstellung. Also wirklich jeder Schritt ist genau nachvollziehbar und dass der Kunde auch weiterhin immer das Gefühl hat, er hat die Kontrolle. Es ist auch niemals eine böse Überraschung. Es ist nicht so, dass wir kommen, der Kunde kriegt gar nichts mit und kommt wieder und es ist alles fertig, aber sie finden es dann irgendwie gar nicht gut, sondern wir haben natürlich Kunden, die uns auch nur den Schlüssel geben und sagen, super, wir sind jetzt das Wochenende auf Sylt, wir kommen wieder und es ist fertig.
Ja.
Aber auch da geben wir Feedback zu jedem einzelnen Arbeitsschritt. Also nach jedem Schritt sagen wir einmal, so, jetzt machen wir so, jetzt machen wir das. Wir würden es jetzt so machen, passt das? Und selbst wenn wir es dann nur einmal kurz in der Fotokommunikation einmal kurz durchspielen, sichern wir uns einfach auch dadurch ab, weil wir wollen natürlich genauso wenig böse Überraschungen haben. Und dann haben die Kunden super oft diese mega positive Erfahrung, wie professionell das mittlerweile abläuft. und erzählen es dann auch super gerne. Und wenn dann die Freundinnen hören, ah, das hat so geklappt, die kommen nochmal vorbei, gucken sich das an, hören sich die Geschichte an, was das für ein tolles Erlebnis tatsächlich war. Ja, und dann kommen oft die auch und trauen sich das. So, und das ist natürlich auch ganz normal mit einer Dienstleistung, die irgendwie niegelnagelneu irgendwie in Deutschland ist. So da diese Hemmschwelle irgendwie zu überwinden. Und die versuchen wir immer möglichst niedrig zu halten, dass es auch ganz einfach ist, mit uns in Kontakt zu treten und natürlich deswegen auch über Social Media zu sehen, was passiert denn da eigentlich? Wir zeigen natürlich auch immer nicht alles und können auch nicht alles zeigen, aber ja, dann spätestens im Beratungsgespräch holen wir unsere Kunden eigentlich wirklich sehr ab und holen die ins Boot und geben denen ganz, ganz viel Sicherheit, dass sie dann schon merken, so, okay, jetzt fühle ich mich wesentlich sicherer, ob ich das machen möchte oder nicht. So, und das ist, glaube ich, ganz, 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 ganz wichtig.
Ich glaube, der persönliche Kontakt und auch die Diskretion, dass man irgendwie auch versichert, wie bei mir jetzt, ja, ich parke andersrum oder ich verrate nicht, wo ich gewesen bin. Ich sage natürlich niemandem deinen Namen. Also hier ist es ja noch bei mir, ist es ja nicht wie bei dir in Hamburg, sondern hier ist es ja noch ein bisschen persönlicher, sodass viele Leute auch die Leute, die mich dann buchen, eben mit Namen kennen, weil die vielleicht irgendein Unternehmen haben, was dann dahinter steht. Und da ist eben die Diskretion eben auch nochmal ganz, ganz groß geschrieben. Und das muss einfach dann auch so behandelt werden, ne?
Ja, und ich finde, es ist wichtig, dass wir uns aber auch direkt mit der Dienstleistung so positionieren, wie wir wahrgenommen werden möchten. Und das ist ich glaube, in jeglicher Hinsicht, auch für alle, egal welchen Preis man nimmt, es ist eine Luxusdienstleistung. Und Luxusdienstleistung ist für mich immer etwas, was man sich on top irgendwie gönnt. Und unsere Kunden haben auch einfach meistens eine Haushälterin oder eine Nanny und noch einen Gärtner und so weiter, weil sie einfach sagen, ich arbeite sehr, sehr viel, ich habe dafür keine Zeit, ich gönne mir mit diesem, ne, Geld, was ich verdiene, den Luxus, dass ich mich damit nicht beschäftigen muss. Also das ist tatsächlich... Damit haben wir jetzt ja im Grunde schon ein bisschen die Zielgruppe jetzt abgesteckt. Ja, ja. Ja, das sind tatsächlich in dem Bereich unsere Kunden. Manche haben aber auch andere. Also das kann ich nur von uns sprechen. So, das ist so der Bereich, wo wir so reingehen. Ne? Gibt ja auch andere Zielfelder. Kann sicher jeder selber definieren, mit was für Kunden er arbeiten möchte.
Ich glaube, das ist, glaube ich, relativ breit aufgestellt vom persönlichen Budget über die Stadt, habe ich schon gehört. Aber das sind natürlich dann auch Kolleginnen, die mit einem ganz anderen, also die greifen ganz anders in den Markt rein, als wir beide das jetzt tun. Also ich sehe mich da auch eher im Professional Organizing. Ich habe aber jetzt zum Beispiel eine Kundin, die wünscht sich das von ihrer Familie zu Weihnachten. Das fand ich auch also super süß, dass ich da quasi unterm Weihnachtsbaum liegen werde. Also ganz, ganz großartig. Und ja, da gehen wir jetzt Anfang des Jahres das an. Ja, das ist eben bei ihr, ja, die wünscht sich den Luxus eben. Die kann sich das jetzt vielleicht nicht unbedingt selber so leisten, aber gut, andere wünschen sich eben eine Kosmetikbehandlung und ein Wellness-Wochenende und sie wünscht sich eben, ja, Wellness für ihre Küche.
Wir hatten mal einen Ehemann, der hat das seiner Frau zum Hochzeitstag geschenkt, weil sie immer davon rumgeschwärmt hat und das so gerne wollte und der hat dann gesagt, ich möchte das meiner Frau gerne schenken. Das war auch schön.
Ja. Also ich finde, wir sind auch ein Geschenk.
Auf jeden Fall.
Das ist so, das bringt Leichtigkeit, das bringt ein ganz neues Gefühl, zu Hause zu wohnen. Wenn man einfach weiß, hinter der Schranktür ist Ruhe, dann finde ich, hat man auch viel mehr Ruhe im Inneren. Das ist das
beruhigt. Es ist auch wirklich einfach ein Invest. Also ich merke das jetzt ja selber hier. Also mein Team ist gerade gut ausgelastet, aber ich habe gesagt, eigentlich ist es schlimm. Also ich habe hier wirklich noch gerade, ich möchte die Abstellkammer noch mal besser machen, den Keller, die Küche. Also ich habe hier genauso Themen, wo ich sage, ich würde so gerne uns selber buchen. Also so, ich jetzt gerade noch so kurzfristig, bevor das Kind kommt, aber da sind tatsächlich das Team hat leider keine Zeit. Also ich kann leider mein eigenes Team nicht buchen, weil wir ganz gut ausgebucht sind bis dahin noch. Aber ich selber komme da auch nicht zu. Also auch wenn ich weiß, wie es geht, ist es echt so, ich würde auch gerne eigentlich auf den Service zugreifen und sagen, super. Und ich weiß, nächste Woche Dienstag bis Donnerstag sind die da und dann ist es erledigt. Wie schön ist denn das zu wissen, dass man dieses Thema, was man dann seit einem halben Jahr mit sich rumschleppt, dann einfach erledigt hat. Also das ist auch genau das, wie wir arbeiten. Wir ziehen das nicht in die Länge. Deswegen, ich habe auch früh gemerkt, ich habe ja sogar noch eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht und war ja, wie gesagt, auch bei Marie Kondo und habe da die Consulting-Ausbildung gemacht. Aber ich habe schnell gemerkt, ich möchte nicht dieses 1:1 machen, weil mir das dann auch zu lange sich hinzieht, ne? Also das ist ja wirklich mehr im Coaching ist es ja, dass man wirklich die Menschen dazu empowert, es selber hinzubekommen. Das finde ich super, aber ich selber funktioniere nicht so. Das meine ich auch mit, kreiere dir dein Business so, dass es auch für dich so funktioniert, so dass was du für ein Typ bist. Und ich bin selber ein Hauruck-Typ. Ich bin jemand, ich bin ungeduldig, ich bin aber voll die Anpackerin. Ich will auch, dass das dann zügig funktioniert. Ich kann es auch nicht ab, wenn Leute langsam arbeiten. Also so dieses ewig fünf Leute stehen da um irgendwas rum und diskutieren und so weiter. Da bin ich vom Typ her dieses so Attacke machen. Ja. Trotzdem geben wir auch ganz, ganz viele Impulse, die dazu einzahlen. So darf ich nochmal mein Leben hinterfragen? Welche Routinen funktionieren für mich und so weiter? Also diese Gespräche entstehen auch. Aber währenddessen arbeitet da schon ein Team zügig daran, dass es in 2 Tagen umgesetzt ist.
Ja, genau.
Und das ist mir super wichtig. Und das hätte ich eigentlich ehrlich gesagt auch hier gerne, weil bei mir tickt gerade so ein bisschen, die tickt die Uhr. Und zu wissen, da würde jetzt nächste Woche Dienstag ein Team kommen und es wäre Donnerstag irgendwie ein Haken dran und es kostet so ein X. So, das ist auch mein Warum irgendwie, dass ich auch weiß, so, ich stehe halt selber sehr, sehr dahinter, weil ich weiß, wie viel Lebensqualität das bringt und wie viel Erleichterung, ne?
Ich kann dir dazu einen heißen Tipp geben. Wenn dein Team keine Zeit hat, ich wurde von einer Kollegin schon gebucht.
Ja, guck mal, das stimmt tatsächlich irgendwie. Ja, das stimmt. So kann man das ja auch machen.
Ja, natürlich, klar. Also auch so ein Input von außen macht ja manchmal einfach Sinn. Dann bucht ihr jemanden, der Zeit hat.
Da hast du recht. Ja, das stimmt.
Ja. Und letzten Endes bist du ja der Kunde und du gibst ja vor, wie du es haben willst.
Richtig. Ja, da ist man selber mal auf der Seite, ne? Spannend.
Ja. Also ist tatsächlich bei mir auch passiert. Ich war ja auch bei, wurde ja gebucht von einer Kollegin, die selbst schon seit Jahren als Ordnungscoach unterwegs ist. Und die sagte mir dann, aber ich möchte gerne, dass du das machst, weil du machst es einfach mit dem Blick fürs Schönere noch besser. Das kann ich nicht. Ich kann dieses hübsche Organizing, ich kann das nicht. Das ist nicht mein Part. Mach mal. Und das war natürlich ein super Miteinander, dieses ganze Ding da durchzuziehen in der Küche und Hauswirtschaftsraum, hat großen Spaß gemacht. Also ich kann das nur empfehlen und ich glaube, sie kann es auch empfehlen, weil sie das auch so empfunden hat.
Man profitiert auch sehr nochmal voneinander, ne? Also man kann ja da auch nochmal viel voneinander lernen und sich austauschen, das stimmt absolut. Ja.
Das war auf jeden Fall cool. Ja, du, ich glaube, dass wir haben unsere Zeit gut genutzt. Und ich danke dir für unser ordentliches Kaffee-Date mit Tee. Spaß gebracht. Ganz, ganz großen Spaß hat mir das auch gebracht, dass ich deinen wunderschönen Babybauch sehen durfte. Natürlich ist er vom Kleid bedeckt, aber es ist einfach immer wieder schön, diese Kugel. Und das ist, also ich freue mich sehr mit dir und hoffe, dass wir da von deinem Baby ein bisschen was hören werden. Also nur mal eben, dass es da ist vielleicht. Und wünsche dir erstmal alles Gute für den Rest der Schwangerschaft. Das ist ja nicht mehr so lange.
Nee, Countdown läuft, 34 Tage noch.
Ja, ich glaube, wenn wir ausgestrahlt werden, dann weiß keiner mehr, wann diese 34 Tage begonnen
sind. Also Anfang Januar, ich kann es ja, also Stichtag ist 4.1.
Ja, ob man das jetzt unbedingt sagen muss, weiß ich jetzt nicht. Nicht, dass sich die Leute nachher alle nerven. Oh Gott, oh Gott.
Ach, ich glaube, ich habe es auch irgendwo schon gepostet gehabt. Das ist alles gut.
Also, ich werde mich zurückhalten. Also, und die anderen, also bitte schreibt mal die nicht alle an, ob das Baby jetzt endlich da ist. Sie wird es schon sagen.
Das war's auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days, deine Verena.